Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Das ist der Game Changer, der Fußball-Podcast, und mein Name ist Valentin. Ich habe das Vergnügen, mal wieder verbunden zu sein, auch wenn es noch digital ist. Freut mich riesig, dass er mal wieder am Start ist. Herzlich willkommen, Till.
Ciao, Valle. Ciao zusammen. Ja, sag's nicht. Freut mich auch.
Du hast ja eine bewegte Woche oder bewegte Tag hinter dir. Du hast das Vergnügen gehabt, die Schweizer Nazi können verfolgen, sowohl in Schweden als auch in Slowenien. Das eine mit einem überragenden Ausgang, wie ich finde. Das andere, ja, ein kämpferisch prägtes Spiel sicher eher. Aber jetzt würde ich vorstellen, nehmen wir uns doch noch trotzdem noch mal schnell mit. Es ist ja sicher eine aufregende Zeit gewesen, die du hinter dir hast.
Es ist sehr schön formuliert, das Slowenien-Spiel als kämpferisch prägt zu bezeichnen. Das ist natürlich nicht so wirklich das Highlight gewesen. Ich meine, der Schweden mit dem sportlichen Highlight hast du erwähnt. Ljubljana, muss ich dafür sagen, soll an dieser Stelle ein Geheimtipp, nein, vielleicht nicht Geheimtipp, aber eine grosse Empfehlung gesprochen sein als Stadt. Das ist wirklich sehr cool gewesen. Aber ja, ich meine, man fragt sich schon, was man nicht alles macht für den Fußball. Ist natürlich auch jetzt anstrengend, das rumzureisen, aber es hat grossen Spass gemacht.
Ja, das glaube ich sofort. Ich meine, gerade in Schweden war ja die Luft fast zum Schneiden gewesen mit der Affiche und mit der Bedeutung, die das Spiel hatte. Und dann, dass es dann so ausgeht, dass die Schweiz so geil auftreten ist, glaube ich, darf man sagen. Ich nehme an, das hat sicher geholfen, um die Euphorie noch grösser werden zu lassen, oder?
Ja, sicher. Ich meine, das ist. Ich meine, das Ganze drumherum, gell, auch mit dem Stadion und mit dem Resultat, mit der Ausgangslage, oder? Man hat ja gleich vor dem Spiel Schweden so als der grosse Gruppengegner gesehen. Jetzt würde man das vielleicht ein bisschen anders sagen und die dann auswärts 2-0 schlagen. Das ist natürlich noch eine, ist dort die Stimmung überragend gesehen. Wenn man jetzt hier in Slowenien dann gerade noch hat können, durch, die definitive Qualifizierung wäre natürlich noch Sahnehäubchen gesehen, aber ich glaube, das kriegen wir. Das haben die ja auch gesagt, noch in den Folgen. Ich hoffe jetzt mal schon, dass wir das trotzdem direkt ankriegen.
Hey, absolut. Also da bin ich auf jeden Fall zuversichtlich. Und nichtsdestotrotz hat man ja auch nicht verloren in Slowenien und zu Null gespielt. Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal jetzt das erwähnt. Garnitschak hat es ja auch gesagt, ich glaube, den muss man dann auch nehmen, und overall ist es ja doch, würde ich sagen, eine, wenn nicht die überzeugendste Kampagne, die man im Zug von einer Quali spielt. Ich glaube, das darf man schon sagen, oder?
Ja, sicher. Also, eben, ich meine, gerade die ersten drei Spiele, alle zu Null, jetzt immer noch zu Null, aber halt nicht mehr, sage ich, mit ganz weißer Weste. Das ist sicher überzeugend. Klar, es wird trotzdem, man darf es natürlich auch nicht unterschätzen, um das auch nochmal gesagt haben. Ich meine, Schweden jetzt mit einem neuen Trainer, auch mit Chelsea-Vergangenheit,
lustig. Ich wollte sagen, der dürfte dir sehr bekannt sein, der Trainer, oder?
Genau, ja, die sind natürlich trotzdem auch heiß, auch wenn das Spiel dann daheim ist und dann auswärts im Kosovo sicher Hexenkessel. Aber ja, das, wie gesagt, ich bin trotzdem noch überzeugt, auf Basis von dieser Kampagne, wenn da jetzt nicht noch irgendein riesen Leistungsabfall passiert, dass man das direkt anbekommt.
Das sehe ich ähnlich, und das Coole an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass es ja schon relativ bald wieder den Zusammenzug gibt. Es geht ja Schlag auf Schlag auch in der Nationalmannschaft. Jetzt würde ich sagen, Till, morgen ist Champions League, jetzt am Wochenende war wieder Meisterschaftsbetrieb gewesen, und dementsprechend würde ich vorschlagen, dass wir uns dem auch mal wieder ein bisschen widmen, oder was meinst
du? Ja, sicher, definitiv. Legen wir los.
Und ich glaube, unser erstes Spiel, aber einmal hier auf dem Zettel steht, das hängt eigentlich dort an, wo wir jetzt schon mit der Nationalmannschaft angefangen haben. Und zwar, dass du ja auch wieder vor Ort gewesen bist, nämlich beim FCB gegen Winterthur. In einem Spiel, glaube ich, wo ziemlich genau so verlaufen ist, wie man es erwartet hat, oder?
Ja, es ist noch lustig. Es war schon ein bisschen etwas anderes gewesen, so die Stimmung an einem Schweiz-Match, die Stimmung wieder in den nationalen Ligen. Also nach dem Schweizer Nazi-Match, auch wenn alles friedlich geblieben ist, aber laufen dann schon Songs über kleine Beizenschlägereien nach. Also wie gesagt, es ist friedlich geblieben. Und dann in der nationalen Liga, da ist es dann irgendwie schon ein bisschen anders. Aber das nur so am Rande. Ich glaube, zum Sportlichen hast du das Wichtigste gesagt. Also viel zu sagen gibt es über den Match aus meiner Sicht nicht wirklich, weil es ist, wenn wir ehrlich sind, genau so wie zu erwarten gekommen, Pflicht erledigt, aus meiner Sicht zu gar keinem Zeitpunkt gefördert und es hätte auch deutlich höher können sein.
Ja, also ich glaube auch, dass es nicht allzu viel zu sagen gibt, was der Match selber angeht. Es ist 3-0 zur Pause gestanden. Ich bin davon ausgegangen auch, dass der FCB mit 1 bis 2 Längen wird voraussehen in der Pause. Und dementsprechend, ja, auch weil Winterthur wirklich gar nichts anzubieten hatte, ist der Match halt nach 45 Minuten gegessen gewesen. Und ja, ich glaube, die Geschichte, die für den FCB relevant ist, ist die, dass man die 3 Punkte geholt hat und mit selbstbewusster oder mit breiter Brust jetzt das Spiel gegen Lyon in Frankreich kann angehen und dort ja, bei einem Gegner, der sicher ein bisschen mehr anzubieten haben wird als Winterthur, ja, eine gute Falle kann machen.
Ja, also eben aus FCB-Sicht, wie du sagst, man hätte können Spieler schonen, man hätte sie können früher rausnehmen, man hätte Spieler die Chance gegeben, was sie sonst vielleicht nicht so oft bekommen. Und die haben die auch genutzt, trotzdem. Auch wenn eben der Gegner nicht wirklich viel anzubieten hatte. Und da wird schon 3-4 Minuten nach Abpfiff der Fokus voll auf dem schwierigen Auswärtsmatch. Bei schwieriger Atmosphäre sicher auch in Lyon eben im gesehen sein. Also der Fokus wird dort gesehen sein, sehr schnell im Jahr.
Ja, das denke ich auch. Wenn du vielleicht gerade die 2-3 Spieler ansprichst, die ja, ein bisschen auf sich aufmerksam machen können. Da fällt mir speziell einer ein, der, glaube ich, in den letzten paar Wochen jetzt schon ja, langsam aber sicher einen Fuß in Richtung Startelf reinbekommt in die Türen. Marin Soticek wäre das für mich. Wie hast du ihn gesehen?
Ja, wäre auch der gewesen, den ich jetzt noch speziell herausheben wollte von den Spielern, die vielleicht die Chance nicht so oft kriegen. Dass man ihn oder ich persönlich ihn schon länger auf dem Schirm hat als Talent, ich glaube, das haben wir auch schon besprochen, aber jetzt hat er wirklich ja, die Chance halt auch bekommen, nicht nur vom Trainer, sondern auch vom Gegner, muss man sagen.
Ja, schön gesagt.
Ja, hat sie halt genutzt, ist wirklich ein Aktivposten gesehen, hat noch ein riesen Goal gemacht, das leider nicht gezählt hat, bleibt so ohne Scorepunkt, aber hat sicher Werbung für sich selber gemacht.
Ja, ich denke es auch. Also, wie du es angesprochen hast, über den Marin Soticek haben wir ja auch schon ein paar Mal geredet. Und rein von den Anlagen her, denke ich, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, dann hat man dort, ja, wenn man ein bisschen Fantasie hat, ja, schon Potenzial können erkennen. Ich habe es auch so gesehen wie du, dass er jetzt in diesem Spiel effektiv mal ja, so hat können auf sich aufmerksam machen, trotz keinem Scorepunkt, dass man sieht, das kann eine Verstärkung sein für einen FCB. Auch gerade die Situation, wo das Offside-Goal passiert, die Situation habe ich jetzt schon ein paar Mal von ihm gesehen. Ich glaube, dort hat er sicher seine Stärken, auch im Abschluss der Schlenzer. Das sind Situationen, die hat er drauf, nebst dem, dass er auch einen guten Speed hat, wo interessant ist. Und ja, dementsprechend sicher wertvoll für den FCB, wo ja tendenziell sowieso schon gut besetzt ist auf den Flügel. Ein weiterer positiver Aspekt, dass man auch auf einen Soticek setzen kann und der das mit aktuell guten Leistungen zurückzahlt.
Zweiter Spieler, vielleicht, wo ich noch, auch wenn er jetzt nicht wahrscheinlich mega überrascht war, dass er von Anfang an spielt, aber wo ich jetzt gerade wegen seinem Goal noch herausheben will, Flavius Daniliuc, ich habe schon ein paar Mal gedacht, aber der Jubel, der hat es für mich einfach wieder mal gezeigt, das ist ein Mentalitätsmonster. Also das ist ein massiver Leader, oder nicht?
Ja, er macht in der ersten Woche jetzt, seit er beim FCB ist, einen guten Eindruck. Mit uns auch, dass er die Abwehr von der Basler stabilisiert hat. Auch schon alleine durch die Präsenz, die er hat, ja, strahlt etwas aus. Ich denke, er tut sicher auch gerade Jonas Acetei, der vielleicht froh ist auch, dass er jetzt nochmal neben einem ein bisschen gestandenen Spieler nochmal sich weiterentwickeln kann. Extrem gut. Und ja, dementsprechend auch ein Aspekt im Spiel vom FCB, wo dem ganzen Konstrukt sicher gut tut.
Etwas, wo ich mich noch gefragt habe, das kommt mir jetzt ganz spontan in den Sinn, vielleicht weißt du irgendetwas, hat Kevin Rüegg gewinnt die Vergangenheit?
Meines Wissens nicht. Meines Wissens ist er ausschließlich ein FCZ-Junior. Ich tue es aber gerne nochmal schnell überprüfen. Also ich weiss, der Kevin Rüegg ist ursprünglich vom FCZ aufgekommen, ist dann relativ früh ja nach Italien. Möglich, dass er in der Juniorenabteilung mal bei Winti gesehen ist, vor dem FCZ, aber ist mir nicht bekannt. Nein, sie jetzt auch online nicht.
Ja, wieso frage ich, er hat nach dem Spiel ein Interview gegeben, ohne dass er im Einsatz gestanden ist. Also ich konnte nicht herausfinden, wieso. Ich habe das Interview auch nicht gefunden. Vielleicht ist das auch an meinen mangelnden Recherchefähigkeiten gelegen, aber wenn das irgendjemand weiss, würde mich noch wundern, wieso er da zum Interviewtermin gebeten worden ist.
Ja. Hey, kann ich dir auch nicht beantworten, aber auf jeden Fall, ja. Also Zürcher auf jeden Fall, aber Winti ist mir jetzt nicht bekannt. Vielleicht noch, bevor wir das Thema dann, glaube ich, hinter uns lassen können, ein, zwei Worte zu Winti. Ja, ich glaube, ich kann nicht allzu viel Positives über die Momentaufnahme von Winterthur sagen, oder?
Ich habe es vor, ich weiß nicht, zwei Wochen, wo ich das letzte Mal dabei war, bin, mit dem Linus schon gesagt, und er hat dann ja, auch zu Recht gefunden, dass einem eigentlich nicht muss leid tun. Es ist halt der Sport. Mir tun sie irgendwie trotzdem leid. Weil, ja, also jetzt, das ist ja wirklich chancenlos gewesen. Also klar, Winti gegen FCB ist jetzt in den letzten zwei Saisons meistens sogar noch höher ausgefallen. Ich nehme trotzdem nicht an, dass das irgendwie etwas Positives jetzt bewirken wird. Und Menge daraus herausnimmt, immerhin sind wir nicht abgeschlachtet worden, wie das letzte Mal im Jockeli oder so. Hey, ich weiß nicht, ich sehe es schon nicht im Moment, wo sie können ansetzen, dass sie die Punkte oder die Siege endlich holen. Und das bringt dann einem halt bald mal wieder in Richtung Stellschrauben, wo man kann drüllen in der, also außerhalb von der Transferphase. Und das ist halt der Trainer, wo sicher auch ungemütliche Zeit hat im Moment. Und sportlich, jetzt hat man Paitim Kasami geholt, da wird man sicher auch noch im Match ein bisschen mehr spüren wie jetzt im Jockeli, aber sehe ich da jetzt schon nicht gerade, wie sie das aufholen sollten. Klar, das haben wir letzte Saison auch schon gesagt, aber im Moment wirkt es für mich trotzdem noch mal ein bisschen schlechter wie in der Phase letzte Saison.
Ja, mit uns halt im Vergleich zur letzten Saison ist halt nochmal deutlich weniger Qualität rum. Das macht mir mit Blick auf Winti Sorgen. Und ja, dann ist das andere Thema, und auf das ist der Uli Forte im Interview nach dem Spiel ja auch noch angesprochen worden. Sie haben ja probiert, phasenweise hoch anzulaufen, zu pressen, das hat dann nicht geklappt. Und ich würde noch so weit gehen und sagen, dass das in einem Spiel gegen einen FCB auswärts, wo jetzt nicht ein Freispiel ist, übertrieben gesagt, aber wo nicht erwartet ist, dass du da mit drei Punkten rausgehst, dass man das mal probieren kann. Aber ich glaube, auf Tour ist halt froh, kriegt Windis an, der Mix zwischen beinhartem Verteidigen, den Bus parkieren und dann kontern und vielleicht können reüssieren und mauern weiterhin. Kriegen sie den Mix an, auch daheim, oder? Wo es dann vor allem wichtig ist, dass man Punkte holen kann. Und momentan ja, wirkt es nicht so, als würde sie den Rang gerade finden.
Bin ich bei dir und kann ich nichts mehr dazu sagen. Sehe ich gleich.
Dementsprechend, ja, würde ich sagen, gehen wir eins weiter. Ich glaube, wie du gesagt hast, die Saison ist noch lang und Winti ist in dieser Position schon gesehen und die kennen sie, diese Situation. Aber ja, gerade ein bisschen schwierig in Winterthur. Gut, wie gesagt, let's move on und lass uns doch schauen auf den Lido. Und zwar ist das der FC Thun nach wie vor, der daheim gegen Servette 2-1 gewinnt. Ich habe vor dem Spiel das geholt und gesagt, ich habe das Gefühl, Thun ist reif für eine Niederlage mal wieder. Also ich bin jetzt unter Verdacht gehabt. Ich sage dir jetzt ehrlich, ich habe den Verdacht immer noch, dass demnächst mal ein Thema sein könnte. Von einer Base würde ich jetzt noch nicht schwätzen, aber ich habe Thun schon ein bisschen unter Verdacht. Wie hast du das Spiel gesehen?
Hey, geil, das wäre ja okay. Also, ich meine, sie haben 17 Punkte mehr wie Vinti nach 9 Spielen. Crazy. Mit denen hat man sich vor der Saison wahrscheinlich verglichen. Also, wenn jetzt da wieder mal eine Niederlage oder sogar eine zweite oder dritte kommt, dann wird man wahrscheinlich da noch nicht gerade mega nervös werden. Also, ich finde es, es ist jetzt das gleiche Viertel, oder? Nein, noch nicht ganz. 38 Spiele, nicht mehr 36, aber fast ein Viertel vorbei. Mhm. Und man ist Erste. Also, es ist schon beeindruckend, wie die ihre Qualitäten und kämpferische Fähigkeiten und auch moralisch, ich meine, jetzt auch wieder nach dem frühen Rückstand direkt können antworten, an den Tag legen, Wochenende für Wochenende, auch nach einer Nazi-Pause, sich nicht aus dem Konzept bringen und einfach dranbleiben. Das ist schon, muss man denen schon eine Grenze finden.
Ja, da hast du natürlich auf jeden Fall recht. Das möchte ich möchte die Leistung, die bisherige von der Thuner auf die Saison gesehen, überhaupt nicht schmälern. Es ist wirklich richtig, richtig stark, was der FC Thun bis jetzt zeigt. Ich denke, in diesem Match jetzt, es hat schon auch Glück gebraucht und extrem viel Unvermögen von Genf. Also du merkst halt bisher wird schon auch, dass da vieles gerade auch mit den Bären mental noch nicht stimmt. Also du darfst nie so früh, also so notlos nach dem Führungstreffer auswärts gerade das erste Gegengol bekommen. Nachdem du das Momentum eigentlich auf deine Seite gekehrt hast, dann floppt Joel Mall mega unnötig eigentlich in der Situation. Und ja, Chancen, der Aie lässt den 1000%igen liegen, der Stefanovic hat einen ein Stadiondach, wo er sonst auch schon blind gemacht hat. Also da ist schon auch noch viel zusammengekommen, finde ich.
Ja, sicher. Ich glaube, es widerspiegelt ein bisschen die bisherige Saison von beiden Teams.
Ja.
Ich meine, Servet ist jetzt der zweitletzte mit 8 Punkten. Die haben da kurz mal wieder 2 Matches gewonnen und jetzt gegen FCB ja verloren vor der Nazi-Pause und jetzt gegen Thun. Da kommt vieles zusammen. Ich glaube, Aie und Mal hast du erwähnt, also was der Joel Mal dort sich überlegt, so Sekunden nach dem Wahrentscheid, wieso er dort rauskommt, für mich schon relativ unverständlich. Aber es ist ja so. Es ist sicher für beide relativ viel zusammengekommen in diesem Match. Aber ich glaube, das ist halt, ist jetzt ein Floskel, aber das passt halt zu den bisherigen Saisons von den beiden Teams.
Ja, total. Und eben, zum einen erarbeitet sich das Thun gerade aktuell mit wirklich regelmäßig guten Leistungen. Zum anderen ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Grund gewesen, wieso ich gesagt habe, dass Thun, ja, jetzt wird sich zeigen, ob der mal vielleicht eine kleine Base kommt oder auch wenn es nur ein Matchverlierer ist. Aber dort habe ich sie nach wie vor ein bisschen unter Verdacht. Nichtsdestotrotz, du hast es gesagt, also das würde ja die Leistungen nicht schmälern, die schon abgeliefert worden ist von Thun. Till, vielleicht noch ein Punkt, den ich noch interessant gefunden habe, was Thun auch gut macht und wir jetzt noch nicht so oft darüber geredet haben. Die punktuellen Verstärkungen. Labo schießt 2 Goal, eins ist ja nachbekannt worden. Imeri trifft und fährt jetzt auch langsam einen Impact haben in der Mannschaft. Das sind 2 Neuzugänge, die relativ spät gekommen sind in einer Mannschaft, die schon gefestigt ist. Das ist schon noch interessant. Also auch auf dieser Ebene hat Thun seine Hausaufgaben gemacht, oder?
Ja, sicher. Mein Labo ist natürlich ein ähnlicher Spielertyp wie der Ibai dort vorne. Und mit dem Imeri bringst du natürlich nochmal eine ganz andere Komponenten, sage ich drei, ähnlich vielleicht vergleichbar mit der vorher von dir angesprochenen Qualität, die Vinti halt letzte Saison noch hatte, mit dem Di Giusto. Jetzt hat Thun so eine Castrotimeri, die halt schon für die ja, unvorhersehbaren Sachen, für die kreativen Sachen, stehende Ball sehr wertvoll ist. Also das ist sicher ein sehr starker Griff gewesen, dass sie ihn haben können von IB holen, aber auch sonst, es hat alles Hand und Fuß, was Thun im Moment macht. Es ist natürlich auch, eben, wenn sie jetzt als Aufsteiger mit 2 Punkten am Tabellenende wären, würde man wahrscheinlich genau das ankreiden, irgendwie, oder? Aber so läuft halt der Fußball. Jetzt alles, was sie gemacht haben, wirkt im Moment sehr gut und überlegt. Aber ich nehme schon an, dass dort die Stimmung auch immer noch abwartend ist, dass man einfach für eine Erfolgswelle will weiterreiten. solange wie es halt nur geht, eben die Bass so lange wie möglich rauszögern, die Punkte schon sammeln, jetzt was läuft. Aber ja, man muss, wie gesagt, Grenzen finden, was da geschafft worden ist, definitiv.
Auch der Meichtri würde ich vielleicht noch ergänzen, vom Robin und mir in der einer von den letzten Folgen diskutiert worden, auch wieder mit einem Goal, auch wieder in einer Situation, wo wir von ihm auch schon ein paar Mal gesehen haben, sehr interessant. Also es ist, wie du sagst, also die Bass, die wird wahrscheinlich kommen, aber momentan, ja, längt es auf dem Feld, man spielt aber auch gut, man hat in dem Sinn jetzt keine expliziten schlechten Leistungen, die man momentan abruft, und ja, so gesehen verdient sich Thun, das dann auch dort vorne zu stehen.
Das ist doch gut. Dann gehen wir weiter zum dritten Spiel am Samstag.
Absolut, please.
Das ist gesehen Lugano, wo die Aufwärtstendenz bestätigt und mit dem die Abwärtstendenz vom FCZ bestätigt. 1-0 gewinnt. Das habe ich einen recht spannenden Match gefunden. Hat irgendwie, ja, ist vom FCZ zwar nicht so viel gekommen, aber irgendwie ist es dann am Schluss ja trotzdem nochmal recht spannend geworden.
Ja, total. Also da werden wir auf jeden Fall, und ich nehme an, du hast schon damit gerechnet, auf ein Thema kommen, das dir ja sehr bekannt ist. Aber vielleicht vorweg, ich bin auch deiner Meinung. Also es ist grundsätzlich, gerade mit Blick auf den FCZ, wieder ein Spiel gesehen, wo eigentlich beides bestätigt hat, dass beim FCZ Leistungen sehr fluktuativ sind, aber auch, dass der Kader durchaus zwei, drei Spieler drin hat, die einfach interessant sind, wo ja, aus Aktionen etwas können kreieren können, was sonst nicht allzu viele Spieler in der Super League können kreieren. Jetzt am Beispiel von Magello, der Schuss ist überragend. Und auch am Schluss, auch wenn sie eher ein bisschen pomadig sind oder ein bisschen ideenlos durchs gesamte Spiel durchgesehen, mit ein bisschen Glück gehen sie da mit einem X raus. Also ja, es ist komplex beim FCZ, nichtsdestotrotz. Sie haben beide 13 Punkte jetzt. Lugano hat gleichgezogen mit dem FCZ, und ich finde auch rein vom Leistungsvolumen von dieser Saison, die wir bis jetzt gesehen haben, sind sie, finde ich, relativ nah.
Ja, halt eben, wie gesagt, Lugano jetzt mit 3 Siegen in Folge, Zürich mit 2 Niederlagen in Folge. Es geht ein bisschen entgegengesetzt die Richtige, ja. Aber ja, es hat sicher, wie du sagst, auch mit einem Unentschieden können enden. Was aus FCZ-Sicht halt wahrscheinlich auch ein bisschen schade ist, weil eben in der Nachspielzeit haben sie nebst dem Riesenschuss von Marcello ihre beste Chance vom ganzen Spiel gehabt. Und ja, da gebe ich ihm Janik Bracher schon ein bisschen recht, was er nach dem Match im Interview gesagt hat, dass sie im Moment einfach zu wenig zwingend sind, dass die Chancen sich irgendwie nicht erarbeiten. Gegen GC auch schon kein Goal gemacht. Da muss man sicher dran arbeiten.
Da kenne ich noch eine andere Mannschaft aus der Innerschweiz, die auch ein das Problem hat, aber dazu kommen wir dann nachher dazu. Ich habe noch zwei Personalien auf dem Zettel, beide von Lugano. Die eine ist der Mattia Zanotti, der wahrscheinlich Man of the Match geworden ist oder meines Meinungs nach sicher es verdient gehabt hätte. Ich nehme an, Fantasy-Spieler, die ihn gehabt haben, werden sicher nicht traurig gewesen über seine Performance am Wochenende. Wichtig für Lugano, oder, dass so ein zentraler Spieler wie Nas ist, wieder mal eine gute Leistung abliefert. Er hat jetzt Verletzungspech gehabt immer wieder. Und jetzt am Wochenende eigentlich endlich mal wieder eine gute Partie zeigt.
Ja, ganz wichtig. Also ich meine, das 1-0 zeigt ja eigentlich alles, was man sich als Trainer wünscht. Ich glaube, gerade noch spezielle Trainertyp wie Croce Torti, der auch über einen Kampf und Emotionen will spielen lassen. Also wenn er den Ball zweimal zurückholt und dann den Ball spielt, auch sonst offensiv, mega gefährlich, eigentlich fast Flügel vorne gesehen. Also ganz eine wichtige Personalie für Lugano und sicher eine von den wenigen, wo aber wahrscheinlich, wenn ich es jetzt sage, passiert es gerade, nicht der Rotation sollte zum Opfer fallen, wenn ich Mattia Croce Torti wäre, weil der ist einfach wirklich, man ist nicht umsonst, dass er immer wieder in der Transferperiode bei grossen Teams gehandelt wird in Europa.
Ja, absolut. Also sicher einer von den spannendsten aus den Verteidiger in der Liga. Und das zeigt er an Spiel in Spiel, wie jetzt am Wochenende immer wieder, hat er schon. Ich habe ihn zwar nicht auf dem Zettel gehabt, aber die Offensive von Lugano, die 10, die sind noch nicht so scharf wie in den letzten paar Jahren, können aber wieder werden. Daniel Dos Santos, der das Goal schießt, dunkt mir auch langsam, aber sicher seinen Platz in der Mannschaft gefunden zu haben. Ja, hat jetzt 4 Scorer in den letzten 4 Matchen.
Das war eben meine zweite Personale, bevor dann deine zweite kommt, wo ich ja sicher weiss, wer es ist. Dos Santos kommt wirklich, kann ich auch sagen, immer besser an das an, was man sich von ihm erhofft hat. Nach dem Transfer dort von Thun, nach der starken Saison in der Challenge League damals, letzte Saison mehr Ergänzungsspieler gesehen, aber eben die Qualitäten hat er, die zeigt er jetzt langsam auch mit Output, mit Assists, mit Goals. Also auch dort sicher er, nicht nur Lugano, sondern auch er speziell in einer Aufwärtsspirale. Ja.
Ja, voll. Ich glaube, Stichwort Aufwärtstrend ist wirklich korrekt bei Lugano. Und wenn sie so können auftreten, wenn sie vielleicht offensiv noch ein bisschen mehr Gefahr können ausstrahlen, dann können das wieder sehr ungemütliche Spiele werden gegen die Tessiner. Weil die Qualität ist sicher vorhanden, glaube ich. Gut, eben wie gesagt, bevor wir zum nächsten Spiel gehen, müssen wir natürlich noch ein paar Worte über die Lieblingsgoalie in der Super League verlieren, nämlich den David von Balmos, wo auch sehr notlos jetzt sich können integrieren. Bist du überrascht oder was geht dir durch den Kopf? Jetzt mal ein bisschen weniger sarkastisch natürlich.
Ich bin alles andere als überrascht. Ich habe ihm schon vor dem letzten Spiel das Vertrauen geschenkt in meinem Fantasy-Team. Er hat das gerechtfertigt. Gerechtfertigt, genau, mit den 9 Punkten, die er mir hier beschert hat. Nein, wie gesagt, ich muss es ja jetzt auch nicht jedes Mal sagen, aber die Situation dort, die bei IB, die zu dieser Stand ja auch, aber ich meine, dass er starke Goalie ist für die Liga, das habe ich nie bestritten, oder? Und jetzt, ich meine, die Nachspielzeit, die wird balsam für seine Seele gewesen sein, mit diesen 2 riesen Saves.
Finde ich, hast du auch gemerkt in seiner Reaktion. Ja,
genau, auch in seinem Interview, die Erleichterung, die er hat, dass er sich hier auszeichnet, dass er auch das Vertrauen bekommen hat, dass er eben gerechtfertigt hat, auch von einem Croci Torti, auch von einem Till Keller im Fantasy. Es wird ihm wahrscheinlich ungefähr gleich wichtig sein, beides. Und ich nehme an, ja, der geht mit breiter Brust in den weiteren Verlauf der Saison.
Ja, ich finde es schon auch spannend. Also im Gegensatz zu dir ganz offensichtlich bin ich schon skeptisch gewesen, wie er sich zurecht wird finden. Also ich habe schon gedacht, auch, dass er seine Spiele wird bekommen. Dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, finde ich nach wie vor. Da kann man darüber diskutieren. Im Nachhinein spielt es offensichtlich keine Rolle, weil ja, die Aufwärtstendenz ja erkennbar ist, von dem man alles richtig macht. Nichtsdestotrotz, also ich finde, das spricht für ihn, oder? Dass er aus einer sehr schwierigen Phase in seiner Karriere kommt und ja, sich dort so schnell zurechtfindet und Lugano ganz offensichtlich eben gerade von Anfang an kann Punkte sichern, dass ja, das muss man respektieren, das ist nicht einfach und eben gerade auch wenn man auch noch auf die Situation schaut, wo die Mannschaft herkommt, in dieser Phase, wenn man näher zu Lugano kommt, ist wirklich nicht ohne und das macht er echt gut momentan und Lugano nützt das ganz offensichtlich auch etwas.
Ja, muss man natürlich auch, nebst ihm natürlich, das sagst du komplett richtig, auch Mattia Croci Torti anrechnen, in der Situation, wo Lugano gesehen ist, nach der Transferperiode oder ganz am Schluss von der Transferperiode einen Goalie holen, der aus einer schwierigen Situation kommt, wie du sagst, dann da direkt spielen lassen, also das hätte auch hinten raus können. Und er ist dort in einer, also der Croci Torti war in einer Situation, in der er ja, sicher unter grauer Beobachtung gestanden ist. Und wegen dem muss man das auch immer rechnen, dass er ihm das Vertrauen gegeben hat. Und das zahlt ihm jetzt zurück, muss man schon auch noch sagen.
Aber ja, das ist noch ein spannender Punkt. Oder? Man weiß es ja nicht. Vielleicht, wir haben sind immer ein bisschen davon ausgegangen, dass er ein grosses Standing hat und maximal einfach unter Beobachtung gestanden ist und nicht angezählt. Aber wer weiß, vielleicht war es auch ein Hail Mary gewesen, vom Gocci Dati, der das Ziel in der Endzone gefunden hat.
Man merkt, Football hat wieder angefangen.
Richtig, richtig. Aber gut, so viel sonst zum Spiel Lugano gegen Zürich. Ich würde sagen, wir bleiben gerade bei einem Zürcher Verein und wechseln ins Letzte zum Spiel GC gegen Sion, wenn es für dich in Ahnung ist.
Das passt. Gehen wir dann in den Sonntag rein, ja?
Ja, GC verliert das Spiel mit 0-1 gegen Sion. Es sind für mich zwei Mannschaften gewesen, die beide Aufwärtstendenzen gehabt haben. Sion hat es bestätigt. Ich finde auch GC muss jetzt nicht den Kopf in den Sand setzen. Nach dem Spiel, aber schon ein bisschen unglücklich gelaufen für GC, also respektive dumm gelaufen.
Ich hätte es jetzt auch so, glaube ich, schon mal als Fazit gesagt, es wäre ein Spiel gewesen, wo ich gar 90 Minuten 11 gegen 11 ja. gesehen hätte.
Ja, genau das gleiche gedacht.
GC punktemässig vielleicht noch nicht ganz, aber leistungsmässig haben wir auch schon oft darüber geredet, spannendes Team. Sion ist jetzt in der Top 4. Aber ja, wenn in der 12. Minute so eine Aktion, so eine rote bekommst, dann wird es halt einfach ein anderes Spiel. Und das ist schade für den Fußballliebhaber, Liebhaberin. Aber für sie auch natürlich super, was ich jetzt hier oben langsam ein bisschen festsetze.
Ja, aber ich glaube, also so können wir es eigentlich auch gerne gerade framen, weil sonst, ich finde jetzt, der Match hat nicht allzu viel zu erzählen. Man muss Sion das anrechnen, dass sie die bessere Mannschaft gewesen sind und die rote Karte respektive den Vorteil auch haben können konvertieren. Das haben sie gemacht. Dort sind sie einen Schritt gegangen. Ich glaube, nichtsdestotrotz, und das hast du schon vorher ein bisschen angedeutet. Ich hätte es auch sehr gerne gesehen, die zwei Mannschaften gegeneinander, 11 gegen 11. Till, jetzt ganz, ganz offen gefragt, ist es für dich rote Karte?
Also ich kann es mir auch auf der Notiz, um das noch besprechen. Also ich glaube, dass es ein Foul ist, ja.
Ja. Yeah.
Dass es der letzte Mann ist, puh.
Mhm.
Schwierig. Also ich habe das Gefühl, von der Live-Bewegtbildern habe ich das Gefühl, da kommt schon noch einer an. Ist jetzt nicht so, dass er allein aufs Goal läuft nachher, da legt sich der Ball ja auch auf links, also weg vom Goal vor, finde ich schon eher keine rote Karte. Wenn ich es jetzt müsste entscheiden, hätte ich da nicht rot gegeben.
Also, es ist ein bisschen langweilig, aber auch da sind wir uns einig. Genau aus den gleichen Gründen. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wenn der Schiri dort geht, gibt er Gel am Anfang. Der pfeift er einfach.
Nein, er pfeift gar nicht. Er geht gar nicht. Oder er pfeift nicht mal faul.
Nein. Dann darf, also meiner Meinung nach finde ich, dort sollte der Wahl nicht eingreifen. Ich finde auch die Begründung, wenn sie steht, nur Bremse, letzte Mal, okay. Aber ich bin auch der Meinung, dass dort wahrscheinlich noch jemand angekommen wäre. Ich habe es mir jetzt aber viermal vorne angeschaut, nochmal. Der Ball, der rollt nicht sauber auf die Kiste, er braucht mindestens noch einen Kontakt. In der Folgeaktion läuft ja dann noch der Verteidiger in den anderen rein, also respektive greift noch ein. Ich habe mich ein bisschen geärgert, eben weil ich auch das Spiel 11 gegen 11 habe gesehen und weil es für mich jetzt nicht so gravierend war. Der Einsatz, also nicht klar letzter Mal. Ich habe es ein bisschen verpfiffen gefunden, ehrlich gesagt. Das hat mich ein bisschen geärgert irgendwie. Ja, also muss der Wahl dort eingreifen?
Ich weiß ja nicht, wie das genau abläuft. Aber ich meine, es ist halt, er schaut sich an, ob es faul ist. Oder faul ist, da sind wir uns ja einig. Und der Schiri hat das Faul ja offensichtlich nicht gesehen, sonst hat er das pfiffen und vielleicht, keine Ahnung, Gel gegeben. Dann schaut sich der Wahl halt das Foul an und sagt, okay, ist ein klares Foul. Also das, jetzt mal unabhängig, ob der Wahl es anschaut, aber der Wahl erkennt, dass es ein klarer Fehlentscheid ist, dass der Schiri das Foul nicht gesehen hat, oder? Und dann kommt halt die Beurteilung, ob es das letzte Mal ist oder nicht. Und wenn es nicht das letzte Mal war, dann hat der Wahl ja gar nicht dafür eingreifen.
Ja.
Weil eben nur Gel, also klar, wenn ich weiß nicht, was der Schiri gemacht hat, wenn er draussen am Bildschirm zum Schluss gekommen wäre, hey, das ist keine Notbremse. Hat es dann trotzdem Freistoß gegeben und Gel oder war dann gar nicht gesehen? Da bin ich wirklich einfach noch zu wenig sicher mit den VAR Protokoll und wie das abläuft, aber ich finde, der Wahl muss dort nicht zwingend eingreifen, ehrlich gesagt.
Hey, ich sehe es auch so, ich habe einfach ein Problem damit, auch mit der Regelauslegung wieder, jetzt haben wir die scheiß Diskussion halt schon wieder, aber keine Ahnung, die Beurteilung über die rote Karte, die ist streitbar. Ich würde jetzt einfach mal behaupten. Egal, ob sie, ob es eins ist oder nicht, aber es ist streitbar. Und wie macht die Regel denn Sinn, wenn der VAR bei normalen Situationen, wo ein Fehlentscheid passiert, nicht eingreifen kann und dann bei einer Situation, wo der VAR beurteilt, dass es rot ist, quasi andere, aber vielleicht sagen, es ist keine rote Karte, das macht es ja völlig obsolet, dass der VAR nur dann eingreifen kann, wenn er rote, eingreifen kann, wenn er rote ist.
Ja.
Wenn er sich das kann zurechtbiegen, quasi.
Also, ich kann dir schon mal spoilern, mein grosser Ärger über die Regelauslegung, ich spare mir jetzt meine Nerven noch für eine spätere Situation. Ich bin tatsächlich mal etwas nochmal in der Regel nachlesen, was dort genau steht. Ist nicht wegen dieser Situation da gewesen, aber ich bin
bei dir. Ja.
Ich meine, es ist ein klarer Fehlentscheid, dass Foul nicht gesehen wird, ja. Aber der VAR dürfte, ja, ich glaube, wir müssen es auch nicht 100-mal drehen.
Es ist so dumm, halt es macht einfach die Regeln. Die Auslegung macht keinen Sinn so. Weil es ist, und auf diese Situation willst du dann nachher raus. Nachher, was eine klare Notbremse ist, kommt er nicht. What the fuck?
Ja.
Hey. Es macht null Sinn.
Ich glaube, GC ist sicher auch bitter gewesen mit dem Schiri jetzt in diesem Match. Ich meine, den Penalty würde ich jetzt grundsätzlich wahrscheinlich sogar geben noch können. Wobei dort sich dann bei mir eben die gleiche Frage stellt, wie im Spiel, wo wir noch können, werden darüber reden. Aber ich will das dann erst dort aufgreifen, weil es dort für mich am eklatantesten war. GC kann sich sicher im Schiri, oder Sion kann sich auch ein bisschen beim Schiri bedanken, haben dann aber ja zu Zahn schon auch ihre Stärken gezeigt. Also gerade mit einem Rudani, um das vielleicht wieder in die Bahn zu bringen.
Ja.
Wo einen guten Eindruck gemacht hat, oder?
Nein, absolut. Ich würde es auch so stohlen und sagen, Sion hat Matchglück gehabt, hat sich aber nicht zu Schulden kommen lassen und das dementsprechend dann auch verdient heimgenommen. Ja, ich finde aber auch, man kann GC nicht viel vorwerfen. Es ist halt dann so, dass du, wenn du 80 Minuten in Unterzahl spielst, dass es ärgerlich ist. Aber ja, die Situation hat mich ein bisschen irritiert.
Ja,
weil, ich halt einfach Spieler gerne 11 gegen 11 gesehen habe.
Ja, das ist so. Und vor allem GC irgendwie, was ich glaube auch schon vor zwei Wochen gesagt habe, ich meine, wir reden auch mehr, oder mehr allgemein, reden so gut über GC, aber ich glaube, sie müssen auch ein bisschen aufpassen, dass sie einfach, weißt du, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sie haben 9 Punkte,
nein, natürlich
sind
nicht.
Drittletzte, oder?
Also nein, sie müssen konvertieren,
auf jeden Fall. Wie sie das auch Punkte transferiert bekommen.
Nein, das sehe ich auch so. Das müssen sie sich auch sicher selber ankreiden, dass sie zu wenig aus ihrem Spiel rausholen. 9 Punkte sind nicht viel. 4-mal verloren, 3-mal unentschieden ist schon nicht optimal. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es auch ein Team und so weit würde ich gehen, so ehrlich muss ich sein, ich schaue GC gerne momentan. Und zwar auch lieber als die eine oder andere Mannschaft, die vorne dran steht, um da vielleicht einen kleinen Übergang zu schaffen.
Ja, dann machen wir doch gerade fertig.
Und zwar ist jetzt ein bisschen fies gesehen. Ist natürlich, muss ich ehrlich sagen, es hat der Robin auch schon angeteased. Das ist eigentlich das Spiel, wo ich natürlich am meisten mich dafür interessiert habe, nämlich IB gegen St. Gallen. Zwei Mannschaften, die rein auf dem Papier kräftetechnisch sicher zum vorderen Drittel gehört. St. Gallen ist, glaube ich, bekannt gewesen, hat seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr in Bern gewonnen. Und schafft es mit einer Willensleistung, würde ich sagen, am Schluss. Wobei ich auch hier muss sagen, fairerweise, ich meine, wir haben jetzt ein paar Mal schon auf IB draufgeschlagen. Ich bin das Mal der Meinung, ja, fair, gut ist nicht gewesen. Aber, also, die drei Punkte, die stehst du auch eher mit dem Momentum, würde ich jetzt sagen. Vielleicht bist du anderer Meinung.
Ja, also, was faktisch ist, dass sie eigentlich super in den Match gestartet sind. Also yep. Sie haben Top-Chancen.
Macht sie aber oft, ja.
Ja, fair. Aber Darian Mahles, der eigentlich muss ein Goal Match sein am Anfang. Und dann kommt für mich halt einfach schon die Penalty-Szene, wo ich einfach nicht verstand, wieso das keine rote Karte ist.
Ja.
Also, jetzt zitiere ich schnell. Und wenn ich jetzt da irgendwie eine alte Version verwünscht habe oder das irgendwie jemand anders sieht oder ich da irgendetwas Falsches erzähle, ey, bitte schreibt mir. Aber es steht, wann eine rote Karte wegen Notbremse erfolgt, Foul innerhalb des Strafraums, wenn das Foul nicht mit dem Versuch, den Ball zu spielen, zusammenhing. Wie erklärst du mir, dass der Nesiri da hat, wenn er den Ball spielen?
Schwierig.
Also, ich wollte es hier jetzt in diesem Spiel bringen, weil hier ist für mich der eklatanteste. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt einfach wieder mal Zufall ist, aber es hat an diesem Spieltag noch mehrere solche gegeben. Eben, vorhin
geht's. Ja, dort schwätzen sie es ja noch, dort besprechen sie es ja noch, oder? Wo es auch darum geht, dass die Verteidiger im besten Fall probieren, die Aktion aus dem Spiel raus zu verhindern, also mit einer Grätsche oder so. Und das ist ja zurückgerissen vom Liebling halt nicht. Ja. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, was falsch läuft oder was falsch gelaufen ist in dieser Situation. Ja. Ja,
ich meine, eben der GC-Verteidiger, Arikoni gegen den Sion-Stürmer, der ist immerhin ein bisschen im Zweikampf. Das ist ein bisschen so ein Gerangel, oder? Aber wer kommt dann mal? Der Mahles würde an den Ball kommen bei IB, oder?
Der Mahles kommt an den Ball, ja.
Also, klar, er zieht ihn jetzt nicht ultra fest, aber sorry.
Nein, aber es ist faul. Es ist ganz klar faul. Bei dieser Situation geht es ja, finde ich, kann man noch fair wie sagen, aber da sind wir meilenweit davon entfernt. Wenn du eine gewisse Härte und eine gewisse, keine Ahnung, Spielfluss willst drinnen lassen, dann kannst du an einen gewissen Punkt gehen. Aber da können wir gar nicht dort hingehen, weil es halt viel zu viele Fehler und nicht konsequent umgesetzte Entscheid gibt. Ja, so gesehen, natürlich, es ist ganz klar rot, ja, sehe ich auch so.
Ja. Was es dann halt doppelt bitter macht, ist, dass der Benaldi noch verschossen wird.
Ja.
Dann stehen noch 11 St. Galler auf dem Feld und es ist 0-0.
Aber das ist das, was ich meine, oder Till? Also das ist das, was ich meine mit dem Punkt, wo St. Galler jetzt da eher stiehlt. Sie haben keinen schlechten Match gemacht und es ist jetzt nicht komplett unverdient gesehen oder unverdient gesehen, so wie es jetzt der Gondini gesagt hat. Es ist ein Match auf Messer schneiden gesehen, wo aber halt IB auch super Pomade gesehen ist mal wieder. Wo aber halt, ja, wenn du es so anschaust, wenn es dort die Rote gibt, dann kann ja dann trotzdem nicht rein, der Penalty. Aber dann ja, ist es früh im Match, oder?
Ja. Beim Penalty kommt dann so ein bisschen das, also zwei Fragen, die ich mir gestellt habe, ist halt gleich dann, ist jetzt nicht so, dass man das 1-1 kann irgendwie so sagen, aber ich meine, Penalty-Schütz war eigentlich der Chris Bedia, wo ich mich gewundert habe, wieso der nicht spielt. Der hat gegen Thun vor zwei Wochen hat er das Spiel gedreht, wo er reingekommen ist. Gegen Lausanne ist sowieso, sind alle total Ausfall gesehen.
Ja.
Weiß nicht, ehrlich gesagt, wieso der jetzt nicht gespielt hat.
Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt eine oberflächliche, nicht begründbare Wahrnehmung von außen, aber der Chris Bedia macht mir einmal den Eindruck, als könnte ein Virus sein für eine Mannschaft.
Okay.
Der ist so ein bisschen der Spielertyp von außen. Ich habe keine Ahnung, es könnte auch vollkommen falsch sein, aber von außen. Bei dem sehe ich einmal, dass es nach ist, dass er sich über Mitspieler aufregt und so. Und ich denke schon, dass der Giorgio Contini momentan ja, vor allem auch auf Leute setzt, die mitziehen, oder?
Mhm.
Aber das ist eine Randbemerkung.
Ja, und dann die zweite Frage. Also eigentlich sagt man ja, also zumindest so unsere gängigsten Kommentatoren, sagen aus meiner Sicht, alle getroffenen Penalties sind immer sehr gut geschossen und alle verschossenen sind immer schlecht geschossen. Ich habe da jetzt gar nicht so schlecht geschossen
gefunden. Das hat der Ziggy auch gut. Ich finde auch, der Ziggy hat er gut.
Ja, okay. Gut.
Sehe ich auch so.
Da. Dann sind meine Punkte zu dieser Situation durch und jetzt schnaufe ich schnell durch und kannst du weitermachen. Aber nein, das hat mich genervt.
Gios, es ist immer schade, gerade in so Situationen wie jetzt bei diesen zwei Spielen, oder, was einen massiven Einfluss hat auf den Spielausgang. Nichtsdestotrotz, ja. Hast du das Interview gesehen vom, oder gehört von Contini?
Ja, so nicht. Ich habe es glaube nicht ganz fertig gelöst, aber habe ihn gezappt, ja.
Ich finde halt einfach, es wirkt, das Spiel von IB wirkt genau gleich wie im Contini seine Interviews nach Match, die sie verlieren. Es ist so, es ist mega flach, sorry für das schlechte das Beispiel, aber es wirkt wirklich rotlos. Ich finde es auch unerklärlich, wie du so schnell nach dem 1-1 oder nein, 1-0, wie kannst du so schnell wieder das Gegengol bekommen?
Also nach dem 1-1 vom Bedias 2-1
bekommen, ja. Genau, nach dem, genau. Wie kannst du so schnell wieder das 2-1 bekommen? Da, für mich, da in so Moment, finde ich, kristallisieren sich schon auch ein bisschen Mannschaften raus, die nicht gefestigt sind. Und dort wiederum, und da komme ich dann auf den Gondini wieder zurück, IB kann vieles sein, es kann nicht laufen, du kannst Pech haben und so, das gibt es alles, das sind Phasen in der Meisterschaft, aber mit dem Kader, den du halt hast, der ausgelegt ist auf, das sind wir wieder beim Football, oder? Make it or break it, also Kader mit viel Erfahrung, wo eigentlich darauf ausgelegt ist, sofort zu funktionieren, das dürfte in so einer Situation nicht passieren, bin ich der Meinung. Und das ist für mich dann halt schon schnell auch auf den Trainer zurückzuführen. Weil, keine Ahnung. Das kostet eBay, ist jetzt noch fünfter. Klar, es ist alles nicht beieinander, aber die machen immer wieder, die haben immer wieder die Spiele, wo einfach Aussätze dabei sind und das kostet die Punkte. Und dann kommst du nicht in den Flow rein, es ist immer unruhig, es wird jetzt ungemütlich in Bern. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich am Donnerstag habe, aber es sind echt schwierige Wochen und du brauchst ja Kontinuität. Und da bin ich der Meinung, dass ja, müsste Contini schon auch irgendwie es anbekommen, den Fokus auf die richtigen Sachen zu legen.
Ja, also ich glaube, bevor wir dann auch noch fairerweise ein bisschen über St. Gallen noch reden, ich glaube, dass es für Giorgio Contini ungemütlich wird, ungemütlich ist, ich glaube, das ist unbestritten. Ich bin irgendwie gleich ein bisschen so überrascht, wie schnell es jetzt schon wieder gegangen ist bei IB, dass es gefühlt komplett eskaliert mit den Szenen, die man nach dem Spiel ja auch gesehen hat, wo sie vor der Kurve zitiert worden sind. Klar, gebaut. Zwischenzeitlich hat man wieder ein bisschen Tendenz nach oben gehabt. Jetzt der zwei, also sicher Lausanne, wo natürlich gar nicht geht, wie man sich dort gezeigt hat. Jetzt in diesem Spiel würde ich jetzt sagen, hey, es gibt ein, zwei auch wirklich personelle Sachen. Eben Chris Bedia, ich habe mich auch gewundert, dass er der Mal ist, so früh rausgekommen. Also,
ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ist der Aktivposten Nummer 1 im Spiel von ihm?
Aber sonst ist jetzt das Spiel nicht das Schlechteste gewesen. Also da hat sich schon etwas angestaut bei den IB-Fans. Das liest man auch an diversen Orten, wo ich nach so Spielen gerne am Examen gehe, um zu fühlen, was so die Fans denken. Und ich glaube, es ist vor allem das, was Giorgio Contini zu denken geben, dass sich langsam auch so ein bisschen Druck, also nebst dem Sportlichen und der Leistungen natürlich auch, ganz klar, aber dass sich da langsam so ein Druck aufbaut auf die Vereinsführung von Seiten Fans, das würde mir jetzt wahrscheinlich an seiner Stelle am schlechtesten, also bei dem würde ich wahrscheinlich am schlechtesten schlafen. Jetzt nicht mal unbedingt, eben, du hast gesagt, Tabelle, 5. Rang, 14 Punkte, 5 Punkte auf Thun, 4 auf den FCB, also weißt du, da ist noch gar nichts durch, oder? Sondern mehr, dass halt gleich die Leistungen anscheinend, ja, dass es langsam den Leuten lenkt, oder?
Ja, also ich glaube, das ist schon erklärbar. Der Loris Benito, glaube ich, hat es angesprochen. Also ich glaube, es ist eine Erwartungshaltung um in Bern. Zu Recht ja auch über die letzten Jahre gesehen. Und dann ist man ja schon auch emotional sehr stark mit den Berner Young Boys verbunden, als Fan, oder? Oder wenn du jetzt auch die Szene siehst vom Ultra, wo dort steht. Und das Auf und Ab bei einer erklärten Zielsetzung von vorne mitspielen und potenziell Titel wieder zurückholen. Da haben sie natürlich auch selber ein bisschen finde ich, Öl ins Feuer gegossen. Und den muss man halt schon sehen. Also ich meine, IB hat seit dem Start von der Saison 24-25 keinen ruhigen Monat mehr gehabt. Oder vielleicht eine, zwei Mal, wo sie konstant gewonnen haben. Und sonst ist halt immer wieder mal Bass drauf drin gesehen oder ja, gar nicht. Vielleicht gehst du gegen Biel im Göpp raus, also gehst du gegen Aarau im Göpp raus. Gegen die Griechen bist du hinten nach 30 Minuten 3-0. Gegen Lausanne tauscht 5-0. Das sind nicht, schon nicht so kleine Sachen. Auch ja, wenn ja, zwischendurch einmal wieder eine gute Leistung wie gegen Luzern dabei ist.
Ich glaube, es ist auch mehr so das Gefühl, halt der Glaube von seinen Fans verloren gegangen ist, dass man unter ihm wieder zurückfindet. Aufgrund, dass sich auch aufgrund von den Sachen, die du jetzt gesagt hast, langsam halt irgendwie. Ich habe den Faden verloren, aber du weißt, was ich meine. So irgendwie den Glauben verloren, dass man wieder die guten Leistungen zurückfindet, weil es halt einfach zu viele so Leistungen gegeben hat, wie gegen Aarau, wie gegen Panathinaikos, wie gegen Lausanne, wo man sich als IB halt schon nicht gewohnt ist, immer noch nicht.
Und wo man nicht akzeptiert. Ich habe da noch einen letzten Punkt dazu. Ich finde, das spiegelt sich auch mit Blick auf den Contini, aber aufs Kader wieder. Ich meine, wer ist denn jetzt der Leuchtturm in dieser Mannschaft? Keine Ahnung. Ich meine, die Auswechslungen, die er macht, hast du angesprochen. Ich meine, der Fasnacht geht auch raus nach, in diesem Dreierwechsel. Mhm. Weg. Verschießt den Penalty. Also, phasenweise der Leuchtturm gesehen, jetzt geht er mega früh raus. Opferisch so. Also, scheinbar für eine Contini nicht so, als wäre die Rolle unantastbar. Joel Monteiro hat leistungstechnisch mal Bock, mal nicht Bock. Ist pendelt auch zwischen Bank und Startelf. Müsste aber rein von seinen Fähigkeiten her und auch von seinem Standing her ganz klar ein Leuchtturm sein. Virginius hat sie schon in die Champions League geschossen, ist aber kein Stammspieler, seit er bei IB ist. So. Die Liste die reiht sich weiter und so fort. Darian Malles hat gute Phasen, ist aber auch scheinbar nicht unantastbar, so wie er ihn früher rausnimmt, wo auch kein Schwein checkt, wieso. Also, ja, von Balmos Geschichte früher noch haben wir gehabt. Also, ja, verstehst du, was ich meine?
Ja, weißt du, was du meinst? Natürlich, Ed Milson gab es noch. Natürlich auch drei Match gefehlt.
Ja, der andere holt eine rote Karte wegen einem Flattern. So.
Ja, ja. Hey. Wüterich ist jetzt länger verletzt, wo man sich auch so als Achse gekauft hat. Aber hey, das sind alles Sachen, die man damit rechnen muss vor einer Saison.
Sorry, das ist mein letzter Punkt zum IB. Nachher bin ich ruhig. Aber auch das mit dem Wüterich, ich finde, der hat eine coole Entwicklung gemacht in seiner Karriere. Wirklich hat man ihm sehr gönnt, so den Werdegang. Aber den holst du auch mit dem Wunsch, ein Leuchtturm zu sein, oder? Aber Gopfdeli, der hat den Medizincheck bei Augsburg oder irgendwo in der Bundesliga nicht bestanden und hat ganz offensichtlich, und selbst so Trottel wie wir wissen das, der hat offensichtlich körperliche Probleme. Du hast den Loris Benito in der Innenverteidigung, der auch einen Kreuzbandriss in seinen 30er hatte. Ja, wird dann halt irgendwann schwierig, so Konstanz reinzubringen, oder? Mhm. Aber gut. Hey.
Gehen wir noch kurz auf St. Gallen.
Unbedingt.
St. Gallen, ich glaube, du hast ganz am Anfang gesagt, 20 Jahre oder irgend so etwas in Bern gewonnen und so in den letzten Jahren. Schon auch von Leuten aus meinem Umfeld aus St. Gallen, ich glaube, es war schon immer so der Match gewesen, hey, wo teilweise wirklich bittere Sachen passiert sind. Ich glaube, moralisch, hey, unglaublich, was das jetzt könnte, also was das in dem Moment glaub, bedeutet hat für St. Gallen. Gerade auch noch ein Görtler, der auch schon zwischenzeitlich mal wieder irgendwie abgeschrieben worden ist, dass es Beisige mit ihm, dass der gerade noch das 2-1 macht. Mhm. Wow, ich glaube, das ist gut eskaliert in diesem Sektor dort.
Ja, das glaube ich auch, dass alle St. Galler, also sowohl die Spieler und Funktionäre als auch die Fans, eine geile Rückfahrt gehabt haben nach dem sehnlichst erwarteten Sieg gegen IB. Ja, ich finde, also da, das hat jetzt so getönt, als hätte sich IB selber geschlagen in dem Spiel. Das war natürlich schon nicht so gewesen, vor allem auch gerade mit diesen Reaktionen in der zweiten Halbzeit. In der ersten habe ich IB eher ein bisschen stärker gesehen. Ja, muss man anerkennen. Und auch gerade momentumtechnisch, finde ich, sind sie sehr auf einer ähnlichen Flughöhe, finde ich, wie Thun. Also da klappt auch immer wieder mal viel in einem Match, wo auf beide Seiten kann fallen. Und das ist cool zu sehen, also cool zu beobachten.
Ja, und die einzelnen Personalien, ich meine, am Anfang haben wir oft über einen Fakt geredet.
Mhm. Jetzt ist das. Hat so eine Aktion, wo er einen Abend pflückt, in einer Handlungsgeschwindigkeit. Wow. Ja. Und der wirklich kann durchziehen und auch wieder ein bisschen mehr nur Stoss, also Nummer 9 kann spielen, der könnte wirklich richtig geil werden.
Ja, jetzt hat die Liga halt auch langsam gecheckt, dass dort vorne einer spielt, der shooten kann. Und dann springen andere ein, oder? Ich meine, Karl ist, defensiv schon oft in Erscheinung getreten, die Saison. Jetzt macht er sogar noch das Goal. Balde finde ich auch einen giftigen Transfer, der macht auch weh. Görtler ist wieder der Leader, wo man sich von ihm erhofft. Das sage ich, wo er eigentlich auch ist, wenn er topfit ist. Also ja, ich glaube, eben, ich sag, sportlich ist es scheinbar, könnte es ein Match wie jeder andere gewesen sein, wo man vielleicht ein bisschen glücklich, wie auch immer, gewinnt. Aber ich sag, moralisch gibt es St. Gallen, es sind gefühlt 6 Punkte für St. Gallen, wenn der auswärts
ja, auf jeden Fall. Nein, auf jeden Fall. Und man hat ja auch einen kleinen Trend quasi wieder können stoppen.
Ja.
Ja, jetzt in dem Spiel, wo auch emotional einen mega wertvollen Charakter hatte, hat echt einen geilen Schritt gemacht in den weiteren Verlauf der Meisterschaft. Ich weiß gar nicht, wer Handy jetzt, aber also für St. Gallen kann das eine tolle Saison werden. Da, so weit würde ich auf jeden Fall auch gehen. Ja.
St. Gallen hat jetzt GC am Samstag daheim.
Ja, spannend.
Und IB spannend. Muss, ich sage jetzt nicht schon Krisengipfel, aber sie müssen auf Zürich zum FCZ.
Ja, das habe ich gewusst. Ja, spannend. Also St. Gallen definitiv auch eine Mannschaft. Wir haben es vorhin von Mannschaften gehabt, wo man lieber oder weniger lieber zuschaut. Das ist auf jeden Fall auch eine Mannschaft, wo immer etwas passiert im Spiel und immer abgeht und wo eine Bereicherung ist, ohne Zweifel. Insgesamt auch mit den Fans und so von der Mannschaft.
Und dann gehen wir doch, hätte ich gesagt, so, nehme jetzt gerade an, die Vorlage, zu einem Team, wo man auch weiss, hey, wenn die spielen, dann darfst du aber gar keine Sekunde vor Abpfiff aus dem Stadion gehen. Dann weisst du einfach, es kann immer noch irgendetwas passieren, nämlich zum FC Luzern, wo der heilige Lausanne noch ein 2-2 holt, nachdem sie zwischenzeitlich 2-0 hinten gewesen sind. Wie das Stand kam, ist die 0-2, der 0-2-Rückstand, das schauen wir sicher gerade nach, aber ja, da zeigen sie wieder mal ihre Comeback-Qualitäten. Vielleicht in Klammern, die gar nicht unbedingt nötig sein sollten, aber sie zeigen sie einmal wieder mal, oder?
Ja, du sprichst das an, Till. Also das ist für mich ein bisschen die Headline, die ich habe, wo ich mich ein bisschen daran ärgere, weil ich halt auch das Potenzial sehe bei Luzern. Es, mir persönlich, subjektiv, wo jetzt auch nicht irgendwie einen emotionalen Bezug zum FC Luzern habe, mir passiert das zu oft. Es kann doch nicht sein, dass du am Schluss dich darfst, musst freuen darüber, dass du noch 2-0 aufholst. Wenn man bedenkt, dass das halt einfach immer wieder die Story ist beim FC Luzern. Finde ich schade.
Weißt du, was du meinst?
Klar ist es moralisch top, aber auch Luzern unter Mario Frick hat grundsätzlich eigentlich das Potenzial, da den Schritt weiterzukommen. Und das fehlt mir. Muss ich wirklich sagen, es fehlt mir. Die erste Halbzeit ist auf gut Deutsch gesagt so spannend gewesen, wie das Spiel Schweiz gegen Slowenien. Dort setze ich so ein bisschen an der Kritik. Also mir fehlt einmal, wenn Luzern Spiel muss machen, fehlt mir einmal ein bisschen der Drang und die Lösungen zu Goalchancen und zum Goal kommen, wenn sie ein Spiel machen. Und gegen Lausanne wäre das der Fall gewesen. Und am Schluss musst du froh sein, dass du noch mit 2-2 rausgehst.
Ja, ich glaube, ich will das gar nicht alles wiederholen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit haben sie wirklich beide Teams, aber klar, Luzern hat mehr vom Spiel gehabt, haben es nicht wirklich gut fertig gespielt. Ich meine, Gürbic hat zwar viele Abschlüsse, aber so der Hochcharakter ist jetzt auch nicht
Nein, der ist dabei. Nicht dabei in der ersten Halbzeit.
Und dann gehst du bist plötzlich 2-0 hinten, weil du die beim ersten Goal gegenseitig abknallst und beim zweiten Goal ein schönes Eigengoal schießt, wie man es selten sieht. Und ja, ja, natürlich bist du dann am Schluss happy. Du hast das mit so zwei, also ich meine, das Badanudas-Goal ist ja schon schön gewesen, aber das vom Ziganix ist natürlich ein Traumgoal. Natürlich freust du dich dann auch, ja klar, also jetzt so die Jubeltrauben, die es da gab, inklusive Mario Frick vor der Kurve, ja, ist es vielleicht auch eher ein bisschen für die Moral, weil eigentlich dürftest du mit dem Unentschieden wirklich nicht zufrieden sein. Und das war wieder, da bin ich wieder bei dir, oder? Das finde ich auch schade irgendwie. Es wäre gar nicht nötig, wenn sie ihre Chancen nutzen oder bessere rausspielen oder sich gegenseitig nicht abknallen, dann könnten sie das eigentlich, ja, müssten sie den Match gewinnen. Ich meine, vor der Nazi-Pause schenken sie, glaube ich, in Überzahl sogar.
Schenken sie Sion, es ist 3-3 weg. Ja.
Es ist immer etwas los und ich glaube, man kann das jetzt in dem Fall hier als Comeback-Qualitäten sehen, aber sie sind einfach auch ein bisschen fragil manchmal.
Also gerade jetzt als Vergleich, findest du qualitativ der FC Luzern schlechter als St. Gallen?
Puh.
Könnt ihr alle gerade, die zuhören, mitdenken?
Ähnliche Teams, die eigentlich ähnlich spielen unter den aktuellen Trainer. Im Moment, ja, ich kriege jetzt keine gescheitere Antwort an, als dass mir halt St. Gallen im Moment schon mehr gefällt. Aber das ist ja, auch jetzt nicht der Geheimtipp, also wenn man die Tabelle
anschaut. Ja, genau. Aber ich glaube, du weißt, auf was ich raus will. Oder? Könnt ihr auch alle zusammen daheim an den Hörer mitdenken. Aber der Unterschied sind 5 Punkte aktuell. Und ich meine, St. Gallen hat einen Punkt Abstand zu tun, also sprich, die sind vorne dabei und der Luzern ist als Sechster. So. Mit gleich vielen Punkten auf den 7. Lugano und 8. FCZ. Oder? Also Luzern ist wieder FCZ. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Luzern ist unserer Meinung nach potenziell die gefestigtere Mannschaft als der FCZ. Oder? Also es irgendwie, ich finde, es schaut zu wenig raus so, mit den Möglichkeiten vom FCL. Aber ja. Vielleicht noch etwas rein informativ, Till. Ich nehme an, du hast es auch mitbekommen, das Goal, das erste von Lausanne, schießt ja der Niki Bellocco.
Ja.
Ja, noch im Sommer verabschiedet worden vom FC Luzern, nach dort irgendwie 4 oder 5 Saisons, schätze ich. Auch noch spannend, oder? Das ist so eine klassische Fußballgeschichte. Ich bin noch schnell nachschauen, weil ich mir noch gedacht habe, der Niki Bellocco, den habe ich jetzt nicht so oft auf dem Zettel, dass der Goal schießt. Der hat irgendwie in 4 Saisons Super League bis jetzt 3 Super League Goal geschossen und das erste nach seiner Rückkehr natürlich gegen den FC Luzern.
Ja, das ist immer, die Geschichten sind ja immer gleich. Und er, zeigt, ja. er belohnt sich auch für eine auffällige Leistung, finde ich. Also,
das ist auch eine super Motivation
gehabt.
Ja, nein, absolut. Also da finde ich allgemein einen coolen Fußball. Gegen den habe ich schon 2-3 Mal gespielt, als er noch ganz jung war, und er gerade frisch, glaube ich, von der Fiorentina zurückgekommen ist. Bei Sion 21, der war immer schon sehr spannend veranlagter Fußballer gewesen. Und ja, ich meine, für Lausanne auch wiederum. Ich meine, Lausanne kommt nicht vom Fleck, sind mit GC zusammen Platz 9 und 10 mit 9 Punkten. Das ist natürlich auch ärgerlich. Die hat er aufgeschlossen. Zu diesen Vereinen.
Ja, dort macht sich jetzt auch eine kleine Lücke auf, he? Zwischen dem 4. bis 8. sind innerhalb von 2 Punkten. Richtig. Und dann hast du 4 Punkte Abstand auf Lausanne.
Ja, es kann eigentlich drittelt werden. Ja. 1 bis 4, 5 bis 8, 9 bis 11 und Vinti.
Ja, stimmt.
Vinti spielt eine eigene Saison. Ja. Aber ja, hey, Lausanne wird auch, aber das haben wir ja auch, das hat man ja auch ein bisschen gesehen, eben mit der Doppelbelastung. Ich gehe jetzt mal davon aus, die werden am Donnerstag auch wieder spielen.
Ja.
Jetzt ist schon mittlerweile wieder gleich wie Champions League. Das wird schwierig bleiben. Ja, weil das Kader in der Dichte halt schon auch in der Breite, meine ich, ja, vielleicht eher ein bisschen schwächer geworden ist. Hamron, ich muss gerade schon schauen, wo das ist.
Malta.
Malta tatsächlich.
Auf der anderen Seite hat Lausanne die längste Ungeschlagenheitsserie, zusammen mit Lugano. Die haben jetzt die letzten 4 Spiele nicht verloren, wenn das da richtig ist.
Ja gut, das ist natürlich positiv. Auf der anderen Seite empfangst du nächste Woche am Sonntag der FCB daheim und kommst tabellarisch gesehen halt nicht vom Fleck.
Das ist so, also eine 300 Schüler gesehen.
Ja. Ja. Gut, gegen IBE haben sie mal einen Explore gehabt. Aber gut, Till, hey, ich würde sagen, wir verlassen die Super League, damit wir zeittechnisch hier noch die anderen Themen, die wir noch haben, können bespielen. Es hat nämlich noch 2 Kracherduelle gegeben in der AWSL und der Schweizer Nazi-Kader der Frau ist auch noch bekannt geworden. Und ja, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich auch gerne über das noch ein, zwei Worte verlieren.
Ja, machen wir doch zuerst Tagesgeschäft fertig.
Ja, unbedingt. Ich glaube, die 3 anderen Spiele, die sind relativ schnell verzählt. Der FCZ gewinnt daheim klar und deutlich 5-1 gegen Rapi. Ich glaube, das war zu erwarten gewesen. Wobei man trotzdem muss sagen, dass Naomi Mega sich hervortan hat, oder?
Hey, sie ist schon Verteidigerin.
Ja, ich glaube, manchmal ist auch 6er.
Okay. 4 Goal. Das hätte ich glaube selber nicht ganz können glauben, irgendwie, weil ich so die Highlights angeschaut habe.
Ja, yeah. Ja, sweet. Ich glaube, das ist die Erwartungshaltung gesehen, dass man hier gegen Rapperswil wird gewinnen. Aber trotzdem, sicher auch für sie wichtig. Ich bin der Meinung, dass sie noch nicht allzu viel Spiel gemacht hat in dieser Saison. Ich muss jetzt gerade schnell schauen, damit ich mich doch selber Fakt checke. Aber ja, auf jeden Fall trotzdem, also der erwartete Sieg, wo der FCZ hier einfährt. Ich liefere es gerade nach, du darfst sonst gerade schon mal weitermachen.
Ja, ich glaube, wenn wir bei den erwarteten Sieg sind, ich glaube, dass St. Gallen in Luzern gewinnt. Auch das war zu erwarten gewesen. St. Gallen doch Teil von der erweiterten Spitzengruppe und Luzern eher ein bisschen Richtung hintere Playoff-Rang am Orientieren. Ich glaube, dort kann man mir jetzt auffallen, dass die Goal trotzdem relativ schön rausgespielt waren. Also speziell das 2-0 finde ich von einer Staffette von ganz hinten viel direkt gespielt. Also das ist sicher Chapeau für das. Aber ansonsten auch dort sicher einfach der erwartete Pflichtsieg für St. Gallen, der jetzt auf dem 3. Rang ist. Und ich meine, bevor wir zu den 2 Spitzenspielen kommen, kann man, glaube ich, in einem Satz schnell dem FC Thun zum ersten Punkt in dieser Saison gratulieren. Die holen da im Spiel zwischen den 2 Letztplatzierten gegen den FC Aarau.
Richtig. Noch als kleiner Nachtrag. Naomi Mega hat 2 Spiele verpasst. 6 gemacht, das eigentlich doch Grössenordnung eigentlich die meisten am Start waren. Hat aber in diesem Spiel auch in der Innenverteidigung gespielt. So viel informationshalber. Gut für sie, gut für her. Jetzt wollen wir aber auf das erste von 2 Spitzenspielen schauen, wo stattgefunden hat. Und zwar ist das erste von diesen beiden Spielen der FCB gegen IB. Taucht. Fantastische Woche gesehen für die Bernerinnen, kann man sagen.
Ja, absolut. Ich glaube, ich habe es vor 2 Wochen schon gesagt, IB ist definitiv zurück. Sarajevo geschlagen, sind im Achtelfinale. Dort jetzt der FCB geschlagen mit einer starken Startphase. Sehr einfach, wie es dort teilweise gegangen ist. Aber ja, IB ist zurück. Jetzt sogar vor dem FCB in der Tabelle.
Ja, die sind ein bisschen, also der FCB ist gehabt, relativ stark sogar. Also ich habe vorhin gesagt, St. Gallen ist auch im Vorderdrittel. St. Gallen ist ziemlich deutlich im Vorderdrittel, sind Dritte. Und danach kommt jetzt IB, wo die FCBV überholt hat, mit jeweils 14 Punkten. Ja, grossartig für IB, dass sie das Spiel haben können gewinnen. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht erwartet. Ich hatte den Eindruck gehabt, dass der FCB daheim genug gefestigt ist, um die IBV können schlagen. Aber mit 3-0 ist das natürlich nicht nur ein wichtiger Sieg, sondern auch ein Statement im Kampf um die besten Plätze in der Tabelle.
Definitiv, ja. Das 3-0, das habe ich auch vor 2 Wochen glaube ich, mit dem Linus geredet. Das ist natürlich sehr bitter für Celina Wölfle. Mm. positiv, wenn man das so sagen kann. Hin auf das Goal ist es auch nicht drauf angekommen, aber vielleicht auch nicht gerade das grösste Selbstvertrauen aktuell.
Ja, ich denke, das ist sicher ein grundsätzliches Thema bei der FCB, Frauen. Die Leistungen sind schon auch schwankend bei 4 Siegen, resultieren aber auch 2 Unentschieden und 2 Niederlagen. Ich meine, auch gegen Rappi, noch unter der Kim Kulig ist man ja getaucht in einem Auswärtsspiel, wo man in der Regel schon gewinnen sollte, wenn man vorne will mitschwätzen. Ich glaube, dort liegt noch viel Arbeit vor dem neuen Trainer.
Gut, dann gehen wir doch zum Highlight von dem Spieltag. Wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, ich glaube, das ist nicht mega Hot Take, aber die 2 aktuell besten Teams aus der AWSL, die du aufeinander
hast. Sicher formstärksten.
Entschuldigung?
Sicher formstärksten.
Ja, das sicher. GC, der gegen Servet tief in der Nachspielzeit, ganz bitter. Nach 3-2 bekommt daheim nach zweifacher Führung und ja, da eine Niederlage muss einstecken.
Ja, das ist sehr ärgerlich. Ich meine, der GC ist im UEFA Women's Eurocup unterwegs gewesen und knapp an Ajax gescheitert. Im Hinspiel hat es ja noch 0-0 gegeben im letzten und dann im Rückspiel aber leider 2-1 verloren. Sie sind ausgeschieden. Sind zweimal in Führung gegen Servet daheim. Und am Schluss langt es halt doch trotzdem nicht für Punkte. Ich glaube auch da, Servet hat ja auch Charakter bewiesen, jetzt das mal in diesem Spiel, und bleibt so ungeschlagen.
Ich finde einfach, man sieht, man bei diesem Match oder bei diesem Match verglichen mit den anderen, das ist jetzt halt wirklich ein Blick nur auf diesen Spieltag, aber man hat die Qualität schon gesehen auf beiden Seiten, also an den Goals. Also ich meine, der Assist, Chip-Assist zum 1-1 von Servet, wo die Stürmerin, nordischen Namen, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, aber
Anna-Maria Teres-Simonsen.
Genau, wo sie super mitnimmt, First Touch, und dann das 1-1 macht, und auch sonst bei GC auch viele Emotionen drin gesehen. Also das ist schon ein geiler Spitzenkampf gewesen, muss ich sagen.
Ja. Ja, das Chipli ist fantastisch, pflückt einen geilen Abend. Und auch GC ist eigentlich ja immer auch in der Lage, den Akzent zu setzen. In dieser Saison haben den nächsten Schritt absolut gemacht. Es ist lustig, ich hatte letzte Woche einen Kurs in Mattlingen und habe von weitem natürlich schon auch Beiwein gesehen. Also dort, das wächst nach wie vor und ich glaube, man muss da jetzt auch nicht zu viel Trübsal blasen, weil die Entwicklung von GC ist gut. Also das ist jetzt überhaupt nicht so. Auch wenn es jetzt eine ärgerliche Niederlage ist, die Entwicklung, finde ich, die stimmt absolut auch, eben, wenn man jetzt gegen Ajax rausgefallen ist. Aber ja, man hätte können mithalten gegen Servet, ist zweimal in Führung gewesen. Ja, also das wird eine spannende Saison, glaube ich, gerade mit diesen 2 Teams auch, was das angeht.
Gesehen habe ich das schon auch bei war nicht, aber in der Zusammenfassung einige Mal gehört. Also ich glaube, die beiden Ersatzbank haben da auch für Emotionen noch gesorgt, wenn man es nicht gesehen hat. Aber anhand von der Diskussionen ist es da, glaube ich, auch noch abgegangen.
Neben der wir haben das, der Linus und ich, wo wir am Finalrückspiel waren im Wangdorf, hat man schon auch können beobachten, dass der Baywa sehr emotional jeweils bei der Sache ist. Und nichtsdestotrotz zeigt sich seine Handschrift auch in den Leistungen von GC. Also da darf man weiterhin das mit Spannung verfolgen, weil GC ist ein Projekt, das sicher zu den aufregendsten in der Schweiz gehört.
Gut, jetzt ist ja Nazi-Pause.
Richtig.
Überleitung zum Aufgebot. Am 1. November geht es dann weiter in der AWSL, aber ich sage, zuerst schauen wir, wie du es gesagt hast, noch kurz aufs Kader. Die Schweiz spielt am 24. Oktober in Luzern gegen Kanada und dann am 28. Oktober in Schottland. Aufgebot, deine ersten Gedanken, die du gesehen hast?
Ja, ich glaube, es ist ja schon ein bisschen bespielt worden und auch ja, argumentiert worden von der Pia Sündhage, dass sie vielen Spielerinnen von der EM jetzt die Wertschätzung nochmal hat wollen entgegenbringen und dementsprechend wenig Veränderungen vorgenommen worden sind. Neu sind ja dabei die Leila Egli, Dorli Cilac und Lia Campo, wo alle auch schon zum erweiterten Kreis gehört haben, wenn es mir recht ist, vor der EM. Von dem her denke ich, dass ja, wir eine relativ ähnliche Schweiz werden sehen wie jetzt an der EM. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt. Ich glaube, gerade speziell das Spiel gegen Kanada ist ein guter Gradmesser. Wo ich gespannt bin, wie sie werden auftreten. Kanada durchaus auch eine Nationalität im Frauenfußball, die ja zu einer gewissen Größe zählt. Und ja, freue mich auf die Spiele.
Heute ist gerade noch rausgekommen, Elvira Herzog hat sich zurückziehen müssen. Ja. Sie ist Irina Fuchs vom FC Köln. Ich glaube, für ihre ersten Länderspiele aufgeboten. Mhm. Oder vielleicht, also einmal, glaube noch nicht gespielt. Mhm. Das ist vielleicht noch so eine Personalie, wo neu ist, auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht gerade damit rechnen kann, dass sie wieder zum Einsatz kommen, aber sonst
spielt. Ja, das ist jetzt die Frage, oder? Also ja. Es ist natürlich noch bitter für Elvira Herzog, oder? Weil ja das Rennen ums Nummer 1 so kurz vor Turnier verloren hat. Dass es halt zwei Testspiele sind, also was durchaus auch können sein, dass sie vielleicht nochmal eine Chance bekommt. Schlussendlich wissen wir nicht, wie Pia Sündhag gedenkt, die Testspiele zu nutzen. Aber trotzdem ärgerlich für Elvira Herzog. Livia Peng ist ja zudem nicht Stammgoalie bei Chelsea, hat bis jetzt nur ein Spiel gemacht. Also grundsätzlich, ist ein Leistungsprinzip und wenn du nicht spielst im Verein, dann wird es traditionell in der Nationalmannschaft irgendwann trotzdem auch schwer.
Sind wir gespannt, aber abgesehen von dem habe ich das jetzt auch nicht das aufregendste Aufgebot gefunden. Also ich finde es okay, gerade nach so einer EM, aber jetzt so die grosse Überraschung ist jetzt da gar nicht drin, finde ich auch.
Nein, definitiv nicht. Es gibt so ein paar Sachen, die ich noch interessant finde oder wo einfach in der Momentaufnahme noch spannend wird, sie zu beobachten, wie sich die Spielerinnen entwickelt haben. Also ich denke da an Iman Bönne, der einen relativ guten Start zum Beispiel hatte bei City. Hat in den letzten zwei Spielen getroffen und das nicht gegen irgendetwas, sondern einmal gegen Liverpool und einmal gegen Chelsea, glaube ich, wenn es mir recht ist. Das ist aufgeschrieben, muss ich nochmal schnell spicken. Gegen Arsenal und gegen Liverpool hat sie getroffen. Chelsea ist Erster und der Punkt dahinter kommt City. Also ihr ist der wortwörtliche Transfer sehr gut gelungen. Bin gespannt, wie die Pia Sündhage sie wird einsetzen. Dort gibt es ja schon lange die Diskussion, ob man sie nicht ein bisschen verschenkt auf der, sagen wir in der Fünferkette. Dasselbe gilt auch für die Lia Welti. Die hat jetzt auch Einsatz gehabt, 2 an der Zahl für Juve, wo sie angewechselt ist. Und dementsprechend bin ich da gespannt. Leila Egli hat jetzt am Wochenende ein Goal geschossen für Freiburg bei der Niederlage. Würde sie auch mal gerne sehen. Vielleicht als neues Element. Dorelis Cilac ist zu Freiburg gegangen und könnte mal ausprobiert werden. Es gibt schon ein, zwei Fragen, die man vielleicht noch an sich beantworten
kann. Nicht mehr dazu anfügen. Das tiptop noch abgehandelt.
Wunderbar. Vielleicht noch ein letzter Punkt bei den Schweizerinnen. Es sind ein paar, die fehlen, verletzungsbedingt. Svenja Völmli, Naomi Lüje, Luana Bülow, Laia Bayeste, aber vor allem Naomi Lüje finde ich auch noch ein erwähnenswerter Punkt. Die hat noch keinen Einsatz gehabt für Hoffenheim. Das ist die Rede von einer Verletzung an der Liste. Schmeckt ein bisschen noch, als dass das immer noch die Geschichte war, wo sie ja schon in der Rückrunde so massiv beschäftigt hat. Das ist durchaus, das finde ich schade, das tut mir auch leid für sie. Ich meine, die schleppt jetzt bald schon ein Jahr Verletzungen mit sich.
Ja, ich hoffe einfach, dass es nicht irgendwie noch etwas ist, wo man sie dort verheizt hat im Finale, was ja relativ überraschend dann nach längerer Zeit wieder zum Einsatz gekommen ist. Sie hat dann in dem Fall kein Match gespielt. Ich weiß gerade der erste Gedanke, der mir gekommen ist, aber wird man wahrscheinlich nicht herausfinden. Aber für sie sicher die Hoffnung, dass sie bald wieder zu dem zurückkommt, was uns so begeistert hat, vor allem in den ersten Monaten letzte Saison bei IB.
Ja, definitiv. Die Vermutung, dass das Spiel, auch wenn sie Meisterinnen geworden sind, aber dass es nicht geholfen hat, rein was ihre Gesundheit angeht, die liegt schon hoch. Aber ja, wir werden es sehen und hoffen natürlich, dass sie bald wieder ja, darf auf dem Platz stehen und das machen, was sie am besten kann.
Tipptopp.
Gut, hey. Jetzt wollte ich auch gerade sagen, ich entnehme unsere beiden Stille, dass wir durch sind für diese Woche, Till. Oder hast du noch etwas aus dem Ärmel? Ich habe es auch
ausgereizt wieder mal, Stunde 20.
Ich sage es nicht, das ist eine von den längsten Folgen, glaube ich, die wir in letzter Zeit aufgenommen haben. Aber du, es hat Spass gemacht und es hat viel zu besprechen gegeben, oder?
Definitiv, sehe ich gleich, ja. Es war nicht langweilig.
Wunderbar. Ja, dementsprechend möchte ich mich in erster Linie bei euch bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt und selbstverständlich Till auch bei dir für das schöne Stündli 20 Fußballtag, Schweizer Fußballtag.
Danke an euch, die zugelassen haben und danke an die alle, wie immer.
Tipptopp. Dann ja, würde ich sagen, habt eine gute Woche, bleibt uns gesonnen. Wenn ihr mögt, auch gerne mit einer kleinen Bewertung auf den bekannten Podcast-Plattformen. Und dann würde ich vorschlagen, hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge, wie immer am Montag.
Tönt doch gut. Von meiner Seite auch gute Woche. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao zusammen.
Bis dann. Ciao, ciao. Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create, geschrieben C-R-I-D, .online.